Wir hören den Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 3. Mose hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführen in ein gutes, weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, wer kommt eigentlich zu wem? Und wer kommt wohin? Wer tut was? Wir sind zum Gottesdienst gekommen, zur Kirche. Auch zu Gott? Wir sind zum Glauben gekommen. Das war unsere Entscheidung. Manche sagen vielleicht, ich habe mich bekehrt. Andere sagen es nicht so dramatisch. Ich wurde so erzogen und habe entschieden, dabei zu bleiben, weil das gut ist. Oder wieder andere, das mit Gott, das interessiert mich, das tut mir auch gut, deshalb bin ich hier. Wir machen uns Gedanken über Gott. Wir beten zu ihm. Singen von ihm oder zu ihm. Wir reden und hören von ihm. Wir dienen ihm halten oder feiern Gottesdienst. Und auch im Alltag versuchen wir natürlich, seinen Willen zu tun. Wir schauen, was unser Platz ist, was unsere Aufgabe ist, was uns entspricht, vielleicht unsere Berufung ist, und versuchen, das auszufüllen, unsere Sachen gut zu machen. Wir versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen oder wenigstens einigermaßen so zu erhalten, wie sie ist. Ist das so? Ja. Ist das gut? Ja, eigentlich schon. Oder? Wer kommt eigentlich zu wem? Und wer kommt wohin? Wer tut was? Ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass alles, was ich gesagt habe, so von uns ausgeht? Wir kommen hierher zu Gott. Wir glauben, wir entscheiden, wir denken, wir reden, wir hören, wir singen, wir tun. Da geht so alles von uns aus. Und wir erreichen damit hoffentlich Gott. Ist das so? Also wenn Gott Gott ist, dieses unergründliche, ewige Geheimnis aller Geheimnisse, der unendlich weit über allem steht, können wir da einfach so zu ihm kommen? Kann das funktionieren? Ist es unsere Sache, ihn zu entdecken und zum Glauben zu kommen und mit ihm zu leben? Sind unsere Gedanken über Gott entscheidend oder wichtig? Können wir etwas für ihn tun? Müsste das nicht umgekehrt sein, dass alles von ihm ausgeht? Dass er kommt, dass er uns erreicht und dass er uns alles zeigt, dass er uns alles aufschließt, dass er das Entscheidende tut, wenn er Gott ist. Wer sind wir denn? Und wer ist Gott? Was ist, wenn Gott kommt? Wohin kommt er? Was sagt und tut er? Mose war aus Ägypten nach Midian geflohen, vom Königspalast in die Wüste, vom Regierungsstab zum Hirtenstab, vom gepflegten Umgang mit den Größten des reichsten Landes zum Kleinviehhüten in der armen Öde. Einsamkeit. Mose, wohin bist du gekommen? Das ist eine Karriere. Einsamkeit, nichts weiter da. Ein Berg, wo niemand hingeht. Und da kommt Gott. Und genau dorthin. Nein, nicht unmittelbar er. Das wäre überhaupt nicht auszuhalten, sondern nur sein Feuerbote, sein Engel, in dem er allerdings geheimnisvoll anwesend ist mit seinem Namen und mit seiner Person. Schon das ergründen wir nicht. Er kommt zu Mose, einem Einzelnen. Übrigens immer. In der gesamten Bibel erscheint Gott immer nur einem einzelnen Menschen, niemals gleichzeitig mehreren oder gar einer Volksmenge. Der Menge erscheint er höchstens in seiner Herrlichkeit, aber selber kommt er nur zu Einzelnen. Gott ist immer ganz persönlich. Ein Dornbusch brennt. Nicht, weil er von außen Feuer gefangen hätte oder weil ihn jemand angezündet hätte. Er brennt von innen heraus, aus seiner Mitte heraus. Dornbüsche brennen sehr schnell und sind im Nu verbrannt, aber der nicht. Paradox. Das muss Mose anschauen, untersuchen. Sowas gibt's doch nicht. Ja, achte ruhig einmal auf die Paradoxe, auf die Widersprüchlichkeiten in deinem Leben oder in deiner Umgebung. Vielleicht gibt es da mehr zu entdecken, als du ahnst. Feuer im Dornbusch und er verbrennt nicht. Der Dornbusch ist nicht Nahrung für dieses Feuer. Er ist nur Sitz des Feuers, das überirdisch ist und keine irdische Nahrung braucht. Feuer, keine Substanz, aber höchste Energie, erleuchtend, wärmend, reinigend und wehe, man kommt ihm zu nahe. In der Mitte des Feuers kommt Gott in seinem Boten, dem Engel, im Dornbusch. Ein Dornbusch, das ist wertloses Zeug. Das ist unansehnlich. Das ist in der Bibel Symbol für Nutzlosigkeit, für Wertlosigkeit, für Lebenshindernisse. Für die Erscheinung Gottes aber kein Hindernis. Im Gegenteil. Gott, für den die ganze Erde nur der Fußschemel ist, eine kleine Fußbank, der macht auch den niedrigsten Ort zum höchsten Thron. Die niedrigste Stelle ist nicht zu gering, um Stätte für das Göttliche zu werden. Alles Irdische, auch in unseren Augen das Wertloseste, hat die Bestimmung und die Fähigkeit, Träger des Göttlichen zu werden. Noch so ein kleines Stück Brot beim Abendmahl oder so ein Schluck Wein oder sowas. Der Höchste und Erhabenste, wo wohnt er? Wir lesen, bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, bei denen. Sein Sohn liegt in einem Futtertrog und hängt später am Kreuz, am schändlichsten aller Orte, und trägt die Dornenkrone. So kommt Gott. Dahin kommt Gott und dort ist Gott. Er ist es nicht zu schade, ganz herunterzukommen. Wie groß denken wir von uns, dass wir uns bestimmte Dinge uns nicht herablassen? Mose traut seinen Augen nicht, was da passiert mit dem Dornbusch, und da hören seine Ohren seinen Namen. In der Bibel ist Hören immer wichtiger als Sehen, sollten wir uns merken. Mose, Mose. Nur Abraham, Jakob, Mose und Samuel werden so doppelt von Gott angeredet in der Heiligen Schrift. Dich meine ich, dich und keinen anderen. Ich weiß, wen ich rufe. Und es bedeutet auch, halt, nicht so weiter. Jetzt kommt was Neues. Moses Antwort, hier bin ich, dir zur Verfügung. Verfüge über mich. Für dich, Gott, bin ich sofort und unmittelbar bereit, immer. Kann es eigentlich eine andere Antwort an Gott geben, wenn Gott Gott ist? Könnte es etwas Wichtigeres und Dringenderes als Gott geben? Ausgeschlossen. Und höchster Respekt ist angesagt. Gott warnt, tritt nicht herzu, tritt nicht heran. Nun soll Mose Gottes Vertrauter werden. Er ist so nah mit Gott in Verbindung wie kein anderer Mensch, der jemals auf dieser Erde gelebt hat. jeder als jeder andere Mensch auf der Erde. Und trotzdem bleibt ein Abstand zwischen ihm und Gott und muss ein Abstand bleiben. Und Gott zu nahen ist nur in heiliger Scheu möglich. Nicht weitergehen. Bleib stehen. Und zieh deine Schuhe, deine Sandalen von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land, heiliger Boden. Es ist die erste Stelle in der Bibel, wo wir das Wort heilig finden. Das sind immer Schlüsselstellen, das erste Vorkommen eines Wortes. Abgesondert, furchterregend, fleckenlos rein, über alles hoch erhaben, majestätisch, besonderer Boden, von Gott beschlagnahmt. Von dort wird Erlösung ausgehen. Schuhe runter, Sandalen aus. Warum? Nun, weil der Alltagsschmutz, für uns manchmal Schmuck vielleicht, aber weil dieser Alltagsschmutz, der Bockmist an deinen Sohlen und alle Unreinheit hierher nicht passt. Jetzt geht alles von mir, von Gott aus. Da kannst du deins nicht noch mit reintragen. Und die Schuhe erhöhen ja auch. Manche machen ja besonders hohe Absätze, damit das noch deutlicher wird, wer sie sind. Aber damals waren auch überhaupt Schuhe so eine Würde. Ja? Wer Schuhe sich leisten konnte, der hatte eine bestimmte Würde. Die Armen gingen barfuß. Aber hier ist nur Gott würdig. Und außerdem bedeutet Schuhe abstreifen, gib dich dem heiligen Boden ganz hin. Auch die Priester durften später nur mit gewaschenen Füßen barfuß auf dem heiligen Boden der Stiftshütte gehen. Also nichts zwischen dem Heiligen und dir, nichts, was trennt. Zum Heiligen passt kein menschenkünstliches, kein selbstgebautes, was sich so dazwischen schiebt, irgendwas selbstgebasteltes. Das Heilige soll ganz auf dich übergehen, deine Person, deine Persönlichkeit prägen. Vereinige dich mit ihm. Dieser heilige Boden soll dich heiligen. Und nachdem das klar ist, sagt Gott weiter, wer er ist, der Gott deines Vaters, der mich kannte. Bisher wusstest du durch ihn von mir. Dein Vater hat mir berichtet, dass es mich gibt und wer ich bin. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, steht immer wieder Gott davor, ist immer ganz persönlich, individuell. Also der Gott, den die Stammväter kannten und den sie bezeugten und dadurch wusste dein Vater, Mose, von mir. Aber immer bin ich der persönliche Gott für jeden Einzelnen, auch für dich. Mose scheut sich vor Gott, verhüllt sein Gesicht. Später wird sein Gesicht strahlen von der Gegenwart Gottes und das Volk wird sich vor ihm scheuen. Da ist eine Linie. Demut und Herrlichkeit gehören zusammen. Mose verschleiert sich, er konzentriert sich aufs Hören. Wir wissen ja schon, Hören ist in der Bibel wichtiger als Sehen. Und er erfährt, Gott schwebt nicht irgendwo da oben unbeteiligt über allem, sondern sagt, ich habe das Elend meines Volkes gesehen, das Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört und ihren persönlichen individuellen Leiden bin ich nicht fremd geblieben, sondern habe sie erkannt. Und dieses Erkennen, erkannt in der Bibel ist dieses ganz Persönliche, damit vereinigt sein. Also, ich habe ihre Schmerzen gefühlt, ich habe jeden Peitschenschlag, jede Qual, jede Bitterkeit mitgefühlt. So ist Gott. Und Gott ist herniedergefahren, übersetzt Luther, herabgestiegen, hinabgestiegen, herabgekommen, wäre zutreffender. Wenn Gott kommt, kommt er herunter. Er scheut sich nicht, herunterzukommen in die tiefsten Tiefen. Und das ist immer unsere Rettung. bei Mose und durch Mose und bei dem Dornbusch in der Wüste, Ägypten und Kanaan und durch Jesus erst recht. Die Krippe, das Kreuz für uns alle. Rettung, und das bedeutet immer, Gott eröffnet Zukunft. Er führt heraus aus dem Bisherigen, der Sklaverei, aus dem Mangel, hinein in die Freiheit, in die Weite, in den Überfluss. Und er gebraucht Menschen dazu. Ich will dich senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Die Not ist groß. Lässt du dich senden? Der große Gott gebraucht kleine Menschen für seine größten Taten. Und Mose empfindet sofort diesen Kontrast, und den empfindet jeder wirklich Berufene. Also nicht, da hast du aber Glück, Gott, dass du mich gefunden hast. Wer so denkt oder redet, ist ganz gewiss nicht von Gott berufen. Ganz gewiss nicht. Sondern, wer bin ich, dass ich dein Werk tun sollte und könnte? Und Gottes Antwort: Ich werde mit dir sein. Wir sind ja bei den beiden größten Fragen überhaupt, nämlich wer ist Gott und wer bin ich? Und die beiden Fragen hängen ganz eng miteinander zusammen. Wer Gott erkennt in seiner Größe, der erkennt auch sich selbst. In seiner Kleinheit zunächst, aber er bekommt genau so neuen Mut, eine neue Bedeutung, am Ende eine neue Größe und eine neue, nein, eigentlich seine eigentliche, wahre Identität. Unser Ich wird am Du Gottes. Wenn wir ihm gegenüberstehen und mit ihm in Beziehung treten, dort wird unsere Persönlichkeit erst. Zu dem, wie sie gemeint ist und was in ihr steckt, was Gott hineingelegt hat, das kommt dann raus, immer. Und in diesem Ich werde mit dir sein, klingt schon an, was Gott nun ganz grundlegend sagt und wofür sein Name steht. Eje Asher Eje, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist doppeltes Futur in der ersten Person. Nur einer kann von sich aus über die Zukunft bestimmen, und das ist Gott. Ich werde sein. Ich komme. Und davon ist dieser Gottesname abgeleitet, dieses Tetragramm, diese vier Buchstaben im Deutschen JHWH. Weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wurde. In unseren Bibeln steht ja da dieses Herr in Großbuchstaben, damit wir es unterscheiden. Da steht dieser heilige Gottesname. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich werde da sein und auftreten, so wie ich es mir vorbehalte. Du Mensch brauchst nur zu wissen, dass ich auftreten und mich erweisen werde. Du musst nicht wissen, wie ich helfen und mich erweisen werde. Dieser Gottesname ist eine Lektion in Gottvertrauen. Sein Name, das Futurum der Geknechteten und Leidenden, wird einer helfen? Wird er retten? Er wird. Ich werde sein. Da sein. Für dich, für euch. Gott, der immer da war, der sich gleich bleibt, der sich treu bleibt, der alle Generationen überdauert hat und überdauern wird, der in der Vergangenheit gehandelt hat, der wird genauso in der Zukunft handeln. Glaubt an Gottes Vorsehung und Wirken in der Vergangenheit, dann braucht ihr euch um die Gegenwart und Zukunft keine Gedanken zu machen. Gott hat das im Griff. Er wird immer da sein. Er wird kommen. Er wird da sein, wie er immer da war und so, wie er es sich vorbehält für euch. Gottes Name, das ist immer Zukunftsprogramm. Gottes Name eröffnet Zukunft. Wir denken da immer so rückwärts an was ganz Altes. Ja, da war er auch, aber sein Name weist in die Zukunft. Er ist die ewige Zukunft, er ist ewige Verheißung und er ist immerwährende Erfüllung. Ich werde da sein. Ich werde kommen. Gott kommt. Wir schließen heute die Epiphanias-Zeit ab und Epiphanias bedeutet, Gott leuchtet auf, Gott leuchtet auf. Wie oft denken wir, wir müssten ihn zum Leuchten bringen. Wir müssten das Vergangene oder die guten, frommen Traditionen für die Zukunft erhalten und bewahren durch unsere Anstrengungen. Wie oft denken wir, wir sind zum Glauben gekommen. Wir glauben, wir kommen zu Gott, wir tun unsere Dinge für ihn und dann machen wir uns unsere Gedanken über ihn. Welch ein Unsinn! Gott ist gekommen, Gott kommt. Da geht alles von ihm aus, nicht von uns. Überhaupt nicht von uns. Wir können nur darauf hören und reagieren und antworten. Das ist alles, was wir können und das sollten wir allerdings auch tun. Biblischer Glaube, ich sage biblischer Glaube, nicht das, was so im Land unter Christentum oder Glauben läuft manchmal. Biblischer Glaube beruht immer auf Offenbarung und das heißt, Gott nimmt den Vorhang weg, Gott selber. Er kommt, er zeigt sich. Er ist alles, von ihm geht alles aus, zu ihm geht alles hin. Er erschließt uns alles. Und das kann überhaupt nicht anders sein, wenn er Gott ist. Gott ist gekommen und Gott ist im Kommen. Er ist da und er wird da sein. Ist das bei dir schon angekommen? Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir beten. Du Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs, du Gott Israels und Herrscher über alle Welt, du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, unser Gott, dir gebührt unsere Anbetung. Du warst schon immer und wirst immer sein. Von dir, durch dich und zu dir hin sind alle Dinge. Du bist der Glückselige und Alleinmächtige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat. Du wohnst in einem Licht, wo niemand hinkommen kann. Kein Mensch hat dich je gesehen, noch kann dich sehen. Dir sei Ehre und ewige Macht. Und du verschmähst nicht das Geringste, sondern gebrauchst es. Du kommst herunter in unsere Welt und in unsere Tiefen. Du zeigst dich in der Wüste im Dornbusch. Du bist gegenwärtig in dem Kind in der Krippe. Und leidest mit deinem dornengekrönten Sohn am Kreuz für uns. Niemand konnte sich so etwas ausdenken. Und niemand hat sich jemals so erniedrigt wie du, der Allerhöchste. Wir können nur staunen und anbeten. Bitte vergib allen Hochmut, der dich verachtet und sich selbst über dich stellt. Befreie uns davon und erneuere unsere Herzen, dass sie rein werden, um dich schauen zu können. Vergib allen Hochmut, der sich selbst und die Nöte und Probleme höher schätzt, als deine Liebe und als deine Macht zu helfen. Befreie uns von Verzweiflung und erneuere unsere Herzen, dass sie vertrauen. Vergib allen Hochmut, der nicht mehr hoffen kann, weil er nur Menschliches hochrechnet und dich ausblendet. Befreie uns von Resignation und auch von allem Machbarkeitswahn. Erneuere unsere Herzen, dass sie deinen Ruf hören und deine Berufung annehmen. Dass sie mit aller Freude und Frieden erfüllt werden und überfließen in der Hoffnung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du, der du bist, warst und kommst, dir sei alle Ehre durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Amen.